Der Trennungstalk, dein Podcast zu Trennung, Scheidung und den Themen drumherum. Mit Yvonne Benecke und Sven Braukmüller.
Ja, ist auch alles gut. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Trennungstalk, deinem Podcast, der sich mit Kommunikation, Trennung und Scheidung und allen Themen drumherum auseinandersetzt, damit es für dich wieder ein Stück leichter wird, dein Leben zu gestalten und in Freiheit und Frieden zu leben.
In diesem Podcast beschäftigen wir uns sowohl mit den emotionalen als auch mit den praktischen Aspekten verschiedener Lebenssituationen und wollen dir wertvolle Tipps und Hilfestellung geben. Wenn ich eine Herausforderung in dem einen Bereich habe, begegnet mir die Struktur des Themas auch in allen anderen Lebensbereichen. Egal mit welchem persönlichen herausfordernden Thema du dich also gerade beschäftigst, wir geben dir hier praktische Tipps und begleiten dich gern auf deinem Weg. Sven, was ist unser Thema heute?
Heute haben wir ein ganz spannendes Thema mitgebracht, nämlich die fünf Sprachen der Liebe. Und wir haben uns gedacht, das ist ein wunderbares Thema für unsere zweite Weihnachtsfolge, die wir machen. Denn in der Weihnachtszeit haben die Menschen ganz viel Zeit, sich miteinander zu unterhalten.
Und zu streiten.
Und zu streiten, ja. Und um das zu vermeiden, haben wir heute das Buch mitgebracht, die fünf Sprachen der Liebe. Warum das Buch? Weil es ein Buch gibt, was genau diesen Titel hat und darüber spricht. Und geschrieben wurde dieses Buch von Dr. Gary Chapman. Ja, und Chapman stellt heraus, dass es eben unterschiedliche Arten gibt, wie Menschen ihre Liebe ausdrücken und wie sie Liebe empfangen. Und darüber wollen wir uns heute ein bisschen austauschen.
So, was gibt es denn jetzt für Sprachen der Liebe?
Tja, also fünf, sagt er, gibt es. Und jede Person hat eben ihre eigene Liebessprache und es ist so ein bisschen wie so eine Muttersprache oder Vatersprache. Also eine Sprache, die beschreibt, wie sie Liebe ausdrückt und wie sie Liebe am besten empfangen kann. Mhm. Und diese Sprache bekommt man eben schon ja, in der Kindheit mit und lernt die oder bekommt sie anerzogen oder sie fällt vom Himmel, das weiß ich nicht genau. Mhm. Ist also vergleichbar mit einer Fremdsprache. Und ja, es gibt fünf Stück und die erste ist Worte der Bestätigung. Das okay. heißt also Komplimente, Lob, Ermutigung. Das ist die erste Sprache, Worte der Bestätigung.
Das wäre also, wenn ich zu meinem Partner, meiner Partnerin morgens sage, du hast aber auch einen schönen Pulli an.
Genau.
Ja, gut ja. siehst du heute aus.
Genau.
Ja.
Oder du hast einen wunderbaren Tee gekocht.
Ja.
Ja. Mhm. Oder gut ja. hast du diese handwerkliche Arbeit erledigt, die du da gemacht hast. Ja.
Also Anerkennung und Wertschätzung, also tatsächlich in echten Worten ausdrücken und eine gute Formulierung dafür finden. Mhm. Dein Essen ist heute besonders gut.
Genau. Und da lauert auch schon die erste Falle an der Stelle. Wenn man das nicht ernsthaft rüberbringt, dann kann es eben auch genau in die andere Richtung gehen.
Genau. An der Stelle. Da kann ich auch schon wieder die Verknüpfung finden zu Schulz von Thun. Mhm. Dieses, es ist ja auch immer kontextual zu sehen. Das heißt, wir haben immer die Situation. Und wenn ich natürlich sage, oh, besonders gut siehst du heute wieder aus oder dein Essen schmeckt wirklich richtig gut und der Kontext ist falsch gesetzt, dann kann man das leicht als Ironie, als Angriff, als irgendwas verstehen. Oder je nachdem, auf welchem, wir springen mal wieder zurück zu Schulz von Thun, auf welchem Ohr ich höre, ob ich vielleicht gerade ein bisschen auf der Beziehungsebene hören möchte, dann habe ich natürlich da ein Thema. Oder auf der Appellebene, man kann es ja leicht verschieben, dann ist da statt der Sprache der Liebe doch etwas anderes draus geworden.
Ganz genau, ganz genau. Ja. Und dazu kommt, und ist eigentlich ein Aspekt, der in meinem Skript weiter hinten steht, aber an der Stelle sei das schon gesagt, wenn auf der Sprache der Liebe etwas gesendet wird, was nicht kongruent ist, oder wenn auf der Sprache der Liebe genau das Gegenteil ausgesagt wird. Wenn also statt Lob Kritik kommt an einer Arbeit, die man gemacht hat, dann wirkt diese Kritik, also eine negative Kritik an der Stelle, wirkt dann eben gleich doppelt an der Stelle und eben auch doppelt verletzend. Also von daher darf man da schon dann drauf achten, dass man da sauber kommuniziert, wenn man die Sprache der Liebe des Partners kennt.
Gut, wobei ich ja denke, und es heißt ja nicht, dass Worte der Bestätigung, Anerkennung, Wertschätzung, die ich zum Ausdruck bringe in Form von Worten, dass ich deshalb keine Kritik mehr üben darf.
Nein.
Sondern zu wissen, ich ticke so, ich brauche für mich sozusagen, für mich persönlich möchte ich das gerne haben, dass man mir auch Anerkennung und Wertschätzung in Worten zum Ausdruck bringt. Dann muss man erstmal gucken, ist das beim Partner, bei der Partnerin, bei den Freunden, Freundinnen, beim Chef, bei den Mitarbeitern genauso? Oder ist es denn doch vielleicht was anderes? Mhm. Denn die Worte der Liebe sprechen wir ja nicht nur mit unserem Partner, sondern vielleicht auch mit anderen Mitmenschen.
Das kann sein, ja.
Wir reden ja hier nicht nur von Liebesgeplänkel, sondern tatsächlich ja auch von Anerkennung, Wertschätzung, Komplimenten, Lob. Und wenn man Kritik zum Ausdruck bringen will, wäre es für mich ein konstruktives Feedback.
Mhm. Ja. Ich will eben nur sagen, diese Sprache der Liebe, also Worte der Bestätigung, hat eben einiges an Explosivstoff da drin, wenn man da eben nicht sauber in der Kommunikation ist. Und bei vielen Menschen ist es eben nicht bewusst, welche Sprache der Liebe sie sprechen oder auf welcher Sprache der Liebe sie empfangen und besonders gut die Liebe wahrnehmen vom Partner.
Ein kleiner Joke aus meiner Beziehung. Ich gebe mal eben ein bisschen was preis. Gerade wenn man schwierige Gespräche führt, die ja nicht ganz so einfach sind in der Handhabung, dass sie hinterher auch, ich sag mal, lösungsorientiert und gut zum Ende führen. Meine Handhabung ist es, mich hinterher bei meinem Gesprächspartner zu bedanken und zu sagen, ich danke dir für das gute, aber auch schwierige Gespräche. Es war nicht einfach und genau aus diesem Grunde danke ich dir für diese Offenheit, für die Worte, die du da gefunden hast. Und ich freue mich, dass wir was Konstruktives hier gefunden haben, dass es jetzt gut weitergeht. Das hat unsere Beziehung gestärkt und betone das auch nochmal im positiven Sinne. Als ich das erste Mal gemacht habe und gesagt habe, ich danke dir für dieses gute Gespräch, war Schweigen. Und dann kam die Frage, willst du mich dann machen wir jetzt mal den Piepton drüber, auf den Arm nehmen. Nein, wollte ich nicht. Und dann habe ich das erklärt, warum ich das tue. Ne, um sozusagen meine Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen für ein durchaus schwieriges Gespräch, wo beide sehr achtsam, sehr bewusst miteinander sein müssen, sowohl in der Körpersprache, sowohl mit den Worten und dann auch noch zu einer guten Conclusio hinterher zu kommen. Das ist ja wirklich was Besonderes. Und wenn beide das schaffen, ist es etwas, was man wertschätzen darf und vielleicht auch noch mal so mit einem Abschlusssatz bringen kann. Ja. Ich finde, gerade wenn man sich so ein bisschen eingrooven möchte mit Kommunikationsthemen, auch in einer Beziehung, auch in einer Partnerschaft, ist Schulz von Thun, Transaktionsanalyse, das, was wir hatten, sozusagen die absoluten Basics. Damit kommen alle Hörerinnen weiter, um ihre Kommunikation zu verändern und dann vielleicht so dieses, sich vielleicht dafür zu bedanken für ein schwieriges Gespräch oder auch Danke zu sagen für ein Kompliment. Oder wenn man sagt, ach, wie meinst du das jetzt? Vielleicht auch nachzufragen. Mhm. Dann kann man diese Sprache der Liebe an dieser Stelle vielleicht auch noch besser üben.
Ja, und gerade auch, wenn man so im Beginn ist dieser bewussten Kommunikation, dann das Ganze auch anzuerkennen nicht? Und auch beim Gegenüber anzuerkennen, dass er sich auf den gleichen Weg macht und sich eben auch bemüht, diese Kommunikation voranzutreiben. Ja.
Genau.
Ja.
Und dass das ein Übungsweg ist. Mhm. Das ist nichts, was fix und fertig irgendwo geschrieben steht, sondern jede einzelne Situation, gerade wenn es ein bisschen hackeliger wird, bedarf ja einer besonderen Aufmerksamkeit im Umgang miteinander. Und das ist ja ein Lernprozess für alle. Mhm. Und auch wenn man vielleicht geschulter ist als der eine oder die andere, heißt es ja nicht, dass man perfekt ist. Es geht nicht um Perfektion. Es geht um ein Miteinander, um einen Lernprozess, das zu entwickeln.
Ja, ganz genau. Ja, ja, die zweite Sprache der Liebe sind Geschenke. Also materielle Geschenke, die von Herzen kommen, auch wenn sie klein sind. Also so unter Überschrift muss nichts Großes, Teures sein, kann auch was Kleines, Teures sein. Ganz einfach materielle Geschenke. Ja, genau, dein Ring.
Diamonds are girls' best friend. Ja. Entschuldigung.
Ja. Ja, die dritte.
Ich liebe, wenn es glitzert. Also ja, so, aber bling, bling. Meine Geschenke mache ich mir selber. Da wäre es mir nicht wichtig. Da, auch was Kleines. Mhm. Und dann ist es manchmal auch die kleine Geste. Aber ich denke, ja.
Ja.
Das spricht so für sich. Genau. Und Geschenke, finde ich, haben manchmal, das finde ich auch interessant hier, materielle Geschenke haben manchmal sowas Bindendes. Wenn mir jemand ein Geschenk gibt, fühle ich mich manchmal verpflichtet. Da muss man ja auch gucken, kommt das, du sagst das hier von Herzen, dann ist es gut. Aber wenn es sozusagen mit dem Beigeschmack gegeben wird, dass man etwas zurückerwartet, wenn Geschenke groß sind, steckt ja manchmal eine ganz schöne Verpflichtung dahinter. Und deshalb muss man da mal überlegen, wie stehe ich zu diesem Thema Geschenke? Was macht das da mit mir an der Stelle? Und möchte ich da eine Verpflichtung, möchte ich eine Bindung eingehen? Ne? Vielleicht beschäme ich ja auch den anderen, indem ich ihm etwas Größeres oder was ganz Tolles schenke oder wie auch immer.
Ja, und so kann es eben auch sein, dass wenn ich vielleicht diese Sprache der Liebe spreche, Geschenke, dass ich jemandem etwas schenke, was vermeintlich groß ist und bei dem Gegenüber groß ankommt. Und ihm vielleicht in eine Situation bringt, dass er sich unwohl damit fühlt, mir das als Schenkender, der ich die Sprache spreche, nicht auffällt an der Stelle. Nicht? Weil es für mich vielleicht normal ist, Geschenke in dieser Größenordnung zu machen. Wir sprachen auch schon mal drüber, ganz am Anfang, als wir mit dem Podcast begonnen haben, eine Folge darüber zu machen, kleine Geschenke halten die Freundschaft. So, das kann man hier, glaube ich, ganz gut einsortieren an der Stelle. Für einige ist das so. Und für andere macht es das eben gerade gar nicht. Also wirklich sehr, sehr stark typabhängig an der Stelle. Und das kann vielleicht auch hier die Ursache haben an der Stelle. Ja. Die dritte Sprache, das sind Taten der Dienstbarkeit. Also Hilfestellung, Hilfeleistung, Dienstleistung im Alltag, die Unterstützung in der Beziehung.
Und auch das ist ganz verständlich. Also ja. So sich da vielleicht auch unterstützen zu lassen. Und auch das ist so dieses, dem anderen Raum zu geben, dass er etwas tun darf für einen und einen da unterstützen kann, ihn lassen und ihm einfach zeigen, du darfst das für mich tun und ich freue mich darüber, ich zeige dir meine Wertschätzung durch Freude, durch lobende Worte, durch Anerkennung, Wertschätzung. Ich weise dich nicht zurück, sondern ich nehme das an, was du mir bietest, weil letztlich ist das ja, ich sag mal, wenn man selber Zeit einsetzt, um für den anderen etwas zu tun, ist das ja etwas ganz Wertvolles. Das Wertvollste, was wir haben, ist einfach unsere Zeit. Wenn wir die für den anderen geben, indem wir was für den tun, ist das schon ein ganz großes Geschenk.
Ja, ja, und wir haben uns neulich mal mit jemandem darüber unterhalten, wie Männer ihre Männlichkeit definieren, woran wir das festmachen, nicht? Und wir haben uns etwas länger aufgehalten an dem Aspekt der Tat, also das die Männer sich als männlich definieren, wenn sie etwas tun können. Und das ist vielleicht auch was, was wir hier in dieser Sprache der Liebe wiederfinden. Also Männer als Macher.
Genau, und dass es vielleicht von einem Mann auch als Zurückweisung verstanden werden kann, wenn Frau es gut meint und sagt, du musst das nicht tun, ne? Lass uns doch einen Handwerker rufen, dass er das vielleicht als wirklich, tatsächlich, als Zurückweisung, Kritik, als ich kann das nicht, ich bin nicht gut genug, als Angriff auf die eigene Männlichkeit empfindet, je nachdem, was da so an, was wie angesprochen wird, total spannende Aspekte an dieser. Das klingt so harmlos, Hilfeleistung und Dienstleistung oder was auch immer, ich helfe dir oder ich mache was für dich und da kann man ja auch überlegen, ob man ins Tauschgeschäft geht. Also so, ich will jetzt nicht Klischees bedienen, wenn wir jetzt sagen, der Mann macht die Sachen in der Garage und sie kocht oder macht andere Dinge, dann, die sie gut kann. Also meins wäre es jetzt nicht zu handwerkeln. Ich mache es mal ganz offen. Ich bin gerne im Garten und Gärtner rum. Wie wild, das liebe ich ohne Ende. Aber gib mir einen Hammer in die Hand und Gnade dir Gott. Also das brauche ich auch gar nicht. Da nehme ich dann doch lieber sonst Dienste in Anspruch und scheue mich nicht, Handwerker zu beauftragen. Und von daher bin ich auch ganz fein damit, wenn ich die Dinge, die ich gerne von Herzen tue und kochen im Garten sein, wenn ich da mich einbringen kann und auf diese Weise sozusagen meine Liebe, meine Wertschätzung zum Ausdruck bringe.
Ja, die vierte Sprache der Liebe, das ist die Quality Time, also gemeinsame Zeit, in der man sich gegenseitig zuhört, die man gemeinsam verbringt, die einen verbindet, in der man schöne gemeinsame Erlebnisse sammelt. Und das muss nicht außerhalb sein, das kann natürlich auch zu Hause sein, das kann im Strandkorb sein, das kann aber auch im Kino oder im Theater sein, das kann der gemeinsame Urlaub sein, den man gemeinsam verbringt, das kann die Hochzeit sein, aber auch einfach ein gemeinsames Sitzen auf der Bank. Wir haben im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, dass es sich unterschiedlich für unterschiedliche Menschen anfühlt, ob man eine Serie im Fernsehen guckt oder einen Film guckt oder Kino guckt, dass das für den einen Quality Time ist, für den anderen nicht.
machen. Ja. Wäre es Strafe, auch einkaufen wäre für mich auch keine Quality Time. Genau. Nein, das ginge so gar nicht. Das ist so das Alltagsgeschäft, das kann man tun, das gehört irgendwie dazu. Das wäre jetzt aber nicht für mich Special Time.
Ja.
Ne, auch dann wäre es für mich eher die Ausübung des Hobbys, dass man zusammen irgendwas Gemeinsames unternimmt, spazieren gehen, joggen geht, wandern geht, keine Ahnung, segeln geht.
Ja, auf den Weihnachtsmarkt.
Auf den Weihnachtsmarkt, genau. Mhm. Das, was jetzt so ansteht, genau.
Genau, ja. Ja, und die fünfte Sprache schlussendlich sind körperliche Berührungen, also Umarmung, Küsse, körperliche Nähe, Sex, all das fällt unter diese fünfte Sprache.
Und auch da ist es ja so, wie bei allem, der eine mag es, der andere mag es nicht. Mhm. Also auch hier, du hattest gerade dem ganz am Anfang nochmal gesagt, das schleppen wir schon immer mit uns rum. Das sind unsere Prägungen, die wir mitbringen aus der Kindheit. Wie sind wir da sozialisiert worden? Und auch schon da sehen wir ja, wenn wir Kinder haben, das eine Kind mag es, ich sag mal, umarmt zu werden, das andere denkt sich schon, fass mich bitte nicht an.
Ja.
Und hat da auch, ich sag mal, ein anderes Nähe-Distanzbedürfnis. Und genau so ist das bei uns Erwachsenen auch. Der eine mag es, umarmt zu werden und genießt das und findet das schön. Der nächste denkt sich, ach du Schreck, ne, komm mir bitte nicht zu nahe. Und auch in einer Partnerschaft, in einer Zweierbeziehung ist das genau so, dass ja nicht alle gleich gestrickt sind. Natürlich ist das wünschenswert, aber der eine mag vielleicht die körperliche Berührung, der andere mag es nicht und rutscht dann immer weiter weg. Mhm. Also so das lustige Bild von Loriot auf dem Sofa und der eine rutscht hinterher und der andere immer einen Meter weiter. Das kann man dann da finden. Und
ja,
dann darf man es aber auch thematisieren. Und das ist ja etwas, was man ja vielleicht nicht erst nach 30 Jahren Ehe feststellt oder nach 10 Jahren Partnerschaft, sondern wenn einem das wichtig ist, merkt man das ja relativ schnell. Man merkt, mein Bedürfnis nach körperlicher Nähe, nach, das, was ich mir da wünsche, wird hier nicht erfüllt. Wie gehe ich dann damit um?
Ja.
Und dann kann man das zum Thema machen, das sollte ein Thema werden, weil das ist meines Erachtens eine zentrale Frage, sowohl für die eine Seite als auch für die andere Seite. Und dann scheiden sich da hinterher im wahrsten Sinne des Wortes vielleicht ja auch die Geister dran.
Ja. Also ich kann sagen, dass dieses Buch für meine Beziehung, für meine Ehe ein Eye-Opener war, als ich das oder als wir beide das seinerzeit gelesen haben und wir uns gegenseitig eine ganze Menge mehr verstanden haben, als wir dieses Bewusstsein hatten auf einmal. Ja.
Glaube ich, weil man einfach Themen klar hat. Man hat einfach Themen klar und weiß sozusagen an dieser Stelle, was ist mir eigentlich wichtig und auf welcher Ebene funktioniere ich eigentlich wie. Und deshalb für unsere Hörerinnen ist es ja hier auch einfach wieder Bewusstsein schaffen für, wie ticke ich da eigentlich?
Genau. Ne?
Welche Sprache spreche ich eigentlich? Was ist mir da wichtig? Mal eben so ein bisschen anhand dieser fünf Punkte, die du genannt hast, die Worte der Bestätigung, die Geschenke, sind es vielleicht die Handlungen des anderen? Ist es die gemeinsame Zeit, die wir verbringen? Oder möchte ich vielleicht Nähe haben? Das sich einfach genau anzugucken und vielleicht auch so ein bisschen zu skalieren. Auf einer Skala von bis, wo ist es mir wichtig?
Ja. Ja, und dann gibt es eben ein paar Fragen, nicht, die man sich stellen kann, um die eigene Liebessprache rauszufinden. Nicht? Welche Sprache ist die bevorzugte, die ich habe? Um sich da klarer zu werden, kann man sich zum Beispiel fragen, wie fühle ich mich am meisten geliebt? So, was ist der Schalter, den mein Partner drücken muss, damit ich mich geliebt fühle? Und da gehe ich nicht ganz mit dem Buch konform an der Stelle, weil ich einfach aus der Coaching-Praxis weiß, dass es manchmal Schalter sind, mit denen man nicht rechnet, die gedrückt werden vom Partner und die dafür sorgen, dass das Gefühl des Geliebtwerdens da ist. Das ist also mächtiger in meinem Empfinden aus den Gesprächen, die ich führe, als das, was wir im Buch wahrnehmen. Und für die Absolutheit, also für das große Ganze, stimmt es sicherlich so, wie wir das hier lesen können an der Stelle. Also
hast du ein Beispiel eben aus deiner Coaching-Praxis, damit wir es ein bisschen konkreter machen können?
Ja, das kann zum Beispiel sein, dass ein Mensch sich geliebt fühlt, wenn der Partner beim in den Arm nehmen seine Hände in einer ganz bestimmten Art und Weise auf den Rücken legt, weil Mann oder Frau das vielleicht so beim Vater oder beim Großvater oder bei der Großmutter oder bei der Mutter erlebt hat, dass die eben ihren Arm in bestimmte Art und Weise um einen gelegt haben. Und wenn der Partner das macht, dann fühlt derjenige sich geliebt. Und dann kann es sein, dass beim nächsten Mal die Arme vielleicht gerade andersrum liegen durch irgendeinen Zufall und man sich dann nicht geliebt fühlt. Obwohl alle anderen Dinge die gleichen sind, scheitert es eben an der Reihenfolge. Die linke Hand oben, die rechte Hand oben oder sowas. Also wirklich so Banalitäten sorgen dann dafür, dass man sich geliebt oder nicht geliebt fühlt an der Stelle, weil das so hart kodiert ist in der Kindheit.
Ist auch spannend. Und auch, ja, ich finde, du sagst es hier auch mit der Umarmung, dieses, das löst gleich etwas aus. Das korrespondiert bei mir immer gleich mit dem Gefühl von Geborgenheit und auch Vertrauen. Und das sich mal auch in diesen Kontexten, wenn man das eine anschaut, sozusagen, was brauche ich eigentlich umzu? Und brauche ich das wirklich immer? Also so, ich möchte ja vielleicht nicht von meinem Arbeitskollegen zwingend geliebt werden müssen. Sozusagen, ist da eigentlich was, was da getickt wird? Oder auf welcher Ebene ist da was angemessen? Das da zu durchschauen für sich selber, wie funktioniere ich? Und aber auch dieses, was korrespondiert wie? Ist das Geborgenheit? Ist das Vertrauen? Ne, was macht das mit mir? Gerade wenn man Worte mit Körperlichkeit verknüpft, sozusagen, funktionieren wir stärker, weil unser Gehirn das besser speichern kann oder wir bestimmte Bilder haben oder bestimmte Berührungen haben, die das Körperempfinden halt
beeinflussen. Ja, und es kann auch unabhängig von Bewegungen sein. Also Menschen neigen tendenziell dazu, wenn sie anderen Menschen viel über sich erzählen, sich geliebt zu fühlen an der Stelle. Das ist auch eine spannende Beobachtung, die man machen kann. Also je mehr ich von mir preisgebe anderen Menschen gegenüber, desto mehr fühle ich mich geliebt, obwohl mein Gegenüber vielleicht nicht so viel preisgibt. Ja, also über Fragen kamen wir gerade. Wie fühle ich mich am meisten geliebt? Das ist eine Frage, die ich mir stellen kann. Oder welche Gesten kommen eben für mich in Frage? So, und wenn man diese fünf Sprachen der Liebe erstmal klar hat, die wir eben aufgezählt haben, dann kann man da ja reingehen. Und ich kann mir dann ganz bewusst die Frage stellen, verbinde ich gute Gefühle damit, wenn wir viel Zeit miteinander verbringen? Oder macht das eher wenig mit mir an der Stelle? Oder körperliche Berührung, hast du ja auch eben gerade gesagt. Wie ist es denn, wenn wir im Bett aneinander gekuschelt sind, auch wenn es vielleicht warm ist? Ist es mir wichtig, um einzuschlafen? Muss ich dafür meinen Partner im Arm haben oder muss ich dafür im Arm gehalten werden, um einschlafen zu können? Oder brauche ich meinen Freiraum im Bett und es dürfen sich maximal irgendwo Hände berühren oder sowas, wenn überhaupt? Das sind ja so Fragen, die ich da stellen kann. Also mich gut dabei beobachten, was passiert in mir, wenn eben unterschiedliche Aspekte aus den fünf Sprachen der Liebe angesprochen werden oder eben vorkommen in meiner Beziehung, nicht? So, und das dann eben auch mal mit dem Partner zu besprechen und auch vielleicht beim Partner mal auszuprobieren, ob der die gleiche Sprache vielleicht spricht. Tendenziell ist die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch, dass beide die gleiche Sprache sprechen als Hauptsprache. Kann aber natürlich vorkommen an der Stelle. Dann ist es natürlich extra gut, sage ich mal, an der Stelle.
Und ich denke tatsächlich, dass wichtig ist, gerade wenn man vielleicht auch eine gute Chance ist, wenn man jemanden neu kennenlernt, aber auch für, in Anführungsstrichen, alteingegroovte Beziehungen. Da nochmal reinzugucken, reinzuspüren, was haben wir da eigentlich? Wie funktionieren wir eigentlich? Vielleicht gerade, wenn man unzufrieden ist mit bestimmten Dingen, wie sie so laufen oder man sich dann nicht gesehen, nicht gewertschätzt fühlt. Und wir schon, wenn wir über Marshall Rosenberg und dort die Sprache nachdenken, auch nochmal reinschauen, wie ist es jetzt bei mir eigentlich, welche Bedürfnisse habe ich eigentlich, was ist mir da wichtig, können wir da auch nochmal, das auch nochmal mit verknüpfen, mit dieser Sprache der Liebe und dann eigentlich vielleicht das auch zu zweit machen, immer wieder nutzen, um darüber zu reden. Ja. Und ich finde so ein Buch als Arbeitsgrundlage tatsächlich total perfekt, deshalb hast du es ja auch für uns heute auch ausgesucht, finde ich total schön, zu Weihnachten.
Ja, genau.
Da wollen wir ja Nähe. Und nicht den Konflikt.
Genau.
Wünschen wir uns doch alle. Oder wie war das?
Absolut. Ja.
Also so. Ich denke mal, nirgends sind die Erwartungen so hoch wie an das Weihnachtsfest. Und,
genau, da erinnere ich mich gerade an unsere Weihnachtsfolge vom letzten Jahr. Da hatten wir das Thema nämlich auch an der Stelle. Also das wäre eine Empfehlung jetzt wieder in der Vorweihnachtszeit, sich vielleicht jetzt diese Episode gerne nochmal anzuhören, wenn es einen betrifft, weil wir damals auch ganz viel über diese hektische Zeit gesprochen haben und über den Druck, der da hochkommen kann im Familienkontext. Genau.
Genau. Und ich denke, dieses hier ist tatsächlich etwas, was man zu jeder Zeit, an jedem Ort sozusagen auch für sich üben kann. Mhm. Also so immer,
ja.
immer. Das ist jetzt nichts, wo es einer großen Vorbereitung bedarf, ein Buch zu lesen und sich da Gedanken zu machen, das mit als guten Anstups zu nehmen für die Selbstreflexion und auch vielleicht für die gemeinsame Reflexion. Und vielleicht kann man es ja auch einfach mal ausprobieren, ne, und gucken, mag ich das, mag ich es nicht? Und ja. sich das vielleicht auch mal, entweder man äußert oder je nachdem, manchmal bringt man manche Dinge noch nicht so gut in Worte und hat vielleicht Sorge, wenn ich etwas in Worte fasse, verletze ich den anderen. Dann ist es vielleicht schön, es für sich selber erstmal aufzuschreiben oder erstmal für sich selbst überhaupt klar zu kriegen, bevor man Dinge verbalisiert.
Ja. Und hier an der Stelle kann man es auch einfach mal ausprobieren. Mhm. Also einfach mal eine andere Sprache hier an der Stelle ja. mal auszuprobieren, ohne vielleicht bewusst drüber zu sprechen
ja.
und einfach mal gucken, was passiert.
Und vielleicht auch fragen, was magst du?
Ja.
Ne, man könnte ja fragen, was magst du? Mhm. Nur wenn ich das so sage, habe ich den Eindruck oder habe ich manchmal die Wahrnehmung, dass du das nicht so magst. Was mhm. würdest du dann stattdessen mögen? Kann man ja fragen. Und dann darf der andere mal nachdenken, was er mag.
Ja.
Manchmal ist man da, gerade wenn man sich dieses Themas noch gar nicht angenommen hat, ist das etwas, was ja erstmal unsicher macht.
Ja.
Auch in einer langjährigen Partnerschaft. Genau. Was mag ich denn?
Ja, ja genau, mhm. richtig. Also ein Bewusstsein für die eigenen Bedürfnisse, für die eigenen Wünsche mhm. Stößt man ja damit an.
Ja.
Und das ist auch immer ein toller Prozess.
Auch genau. bei der körperlichen Nähe, gerade das auch anzusprechen mhm. und ja. zu fragen, für mich ist körperliche Nähe wichtig, ich sitze gerne abends mit dir auf dem Sofa und möchte mit dir kuscheln, mhm. ich habe den Eindruck, du rutschst immer weg, ist was. Ne? Oder ne, nehme ich das anders wahr, hat das irgendeinen besonderen Hintergrund, was denkst du dazu, ist dir das wichtig, ist es dir nicht wichtig, dass man so ins Gespräch kommen kann über Verhalten, das der andere zeigt und ich anfange es zu interpretieren, weil nichts anderes ist es ja. Ich fange ja. an, Verhalten des anderen zu interpretieren und bastel mir da meine eigene kleine Story mhm. draus und fange an, in dieser Story zu leben in meinem mhm. Gehirn
ja.
und arbeite dann auch so entsprechend mit dem anderen
ja.
und fange an, denn denke ich, er ist im Rückzug, weil er sitzt 3 Meter neben mir und wenn ich hinrutsche, rutscht er noch 1 Meter weiter. Also ich nehme mal das Bild, entschuldige. Also so. Und einfach das dann sozusagen, ist das jetzt eine Zurückweisung, was soll das werden? Ne? Oder er denkt sich, ne, jedes Mal, wenn ich sie umarmen will, ne, macht sie so eine komische Schulterbewegung, das mag sie wohl nicht, aber nachfragen.
Mhm,
nachfragen, genau. würde ich jetzt mal so sagen, und die richtigen Worte finden, damit man nicht in die Falle tappt, Verhalten in seinem Kopf zu interpretieren
ja.
und plötzlich mit etwas agiert, was es tatsächlich gar nicht gibt.
Mhm.
Weil vielleicht ist es gar nicht und es ist was ganz anderes, sondern die Schulter tut weh, der Hals tut weh, keine Ahnung.
Ja.
Irgendwas tut weh und deshalb mag man es gerade nicht.
Mhm. Ja, und dann Trial and Error.
Genau, ja.
einfach irgendwas ausprobieren. Gemeinsame Zeit planen, Berührung hast du gerade schon gesprochen oder Nähe. Ja, Geschenke kann man auch ausprobieren. So, und einfach ganz bewusst mal drauf zu achten, was das mit dem Partner macht. Also vielleicht nicht nur ein Geschenk zu Weihnachten, zum Geburtstag, sondern ein Geschenk zwischendurch ausprobieren und gucken, ob es etwas mit dem Partner macht oder ob es vielleicht gar nichts macht an der Stelle. Kann mhm. ja auch sein. So kriege ich wieder ein bisschen mehr Klarheit und Bewusstsein darüber, wie mein Partner tickt und auch wie ich ticke an der Stelle.
Und ich finde, man kann auch wieder Schwung in eine alte Beziehung bringen, wenn man sich mit diesen Themen beschäftigt.
Mhm.
Manche Dinge, wir hatten uns im Vorfeld darüber unterhalten, dass viele Dinge sich so, ich sag mal, einschleifen in langjährigen Beziehungen, wenn man 20, 30, 40 Jahre miteinander verheiratet ist. Und dass dem einen oder der anderen es dann langweilig wird und sie dann aus der Ehe in Anführungsstrichen ausbricht, dass die Beziehung verlässt, weil da wenig Potenzial zur Weiterentwicklung ist, ist das hier ja auch eine Anregung zur gemeinsamen Weiterentwicklung.
Ja, wobei mich so ein bisschen die Grundannahme, die hier in dem Buch zu finden ist, dass Beziehungen nach einigen Jahren schlecht werden müssen, das stört mich so ein bisschen. Das ist vielleicht so ein bisschen dem amerikanischen Autor geschuldet an der Stelle, dass da so mit dieser Grundidee reingegangen wird. Mhm. Ja, ich glaube, das muss nicht so sein. So, man kann
da
eben
gehe ich auch nicht mit. Ich kenne sehr genau. gute, langjährige Beziehungen, wo ich denke, das ist schön, da hinzugucken. Und es ist auch schön, das Maß der Wertschätzung und des liebevollen Umgangs auch im Alter zu sehen.
Entweder das ja. oder wenn mhm. wir eben sehen, eine Beziehung funktioniert eben irgendwann nicht mehr, dann funktioniert sie vielleicht auch mit einem Bewusstsein für die Sprache der Liebe nicht. Du hast eben gesagt, wenn der eine sich weiterentwickelt und der andere vielleicht nicht, So, dann darf man das vielleicht auch akzeptieren. Das ist ja nicht schlimm. Auch darüber haben wir schon oft gesprochen an der Stelle.
Genau,
nicht?
Genau.
Ja. Ja, also Konzept 5 Sprachen der Liebe haben wir euch heute vorgestellt und wir sind der Meinung, dass das großartig ist, um Beziehungen zu vertiefen, um Kommunikation zu vertiefen, um mit dem Partner ins Gespräch zu kommen oder auch wieder ins Gespräch zu kommen und um mit Missverständnissen aufzuräumen und wieder viel über dich und auch über deine Bedürfnisse zu lernen an der Stelle. Von daher.
Es ist unsere Weihnachtsfolge für euch.
Ja.
Und ich finde, es ist ein großartiges Geschenk, da auch nochmal Bewusstsein zu schaffen für diese Arten der Sprache, der Liebe, des Miteinanders. Das ist irgendwie wichtig, auch nochmal die Verknüpfung zu sehen, dass das nicht einfach isoliert in einem Raum steht, dass da nicht einer ein Buch schreibt und dann muss man dieses Buch abarbeiten, sondern es spielerisch zu erweitern und zu gucken, mit was kann ich das einfach verknüpfen und was bedeutet das in meinem konkreten Leben für mich. Guckt einfach alle hin und wir wünschen euch friedliche, wunderschöne, erholsame Weihnachtsfeiertage und ein gutes Händchen für gute Gespräche.
Genau. Das war's für heute. Wir danken einmal mehr fürs Zuhören und deine 5-Sterne-Bewertung. Zu Weihnachten. Das hilft uns sehr, noch mehr Menschen zu erreichen mit unseren Inhalten. Weitere Infos, den Link zum Buch Die 5 Sprachen der Liebe und zu unserer Website findest du wie immer in den Shownotes. Wir hören uns wieder kurz nach Weihnachten. Bis dahin, eine gute Zeit.
Eine gute Zeit.
Tschüss.
Tschüss.
Das war der Trennungstalk, dein Podcast zu Trennung, Scheidung und den Themen drumherum. Mit Yvonne Benecke und Sven Brautmüller. Alle weiteren Infos findest du auf trennungstalk.de.